Hast du heute Morgen Hunger? Ich hoffe, du gut gefrühstückt hast, damit ich nicht doch einen Hunger in dir erwecke, was dich deinen Vormittag verdirbt. Ich denke, in meiner Kindheit habe ich viel mehr als jetzt gegessen. Ich esse immer noch sehr gern, muss ich sagen. Aber als ich Kind war, diese wachsende Phase, wo meine Kinder auch stehen, habe ich manchmal eine furchtbare Hunger gehabt. Und einmal, ich kann mich gut erinnern, saßen wir am Tisch und meine Mutter hat dann, so ein Hauptgericht war das, so wie ein Eintopf, und dann gab es grüne Bohnen vom Garten. Und ja, es gab genug Menge, dass sie das aufheben würde für den nächsten Tag, dass es Rest geben könnte, kluge Mama, damit sie nächsten Tag nicht neu was alles kochen muss. Und dann haben wir alle eine Portion Fleisch bekommen, Hauptgericht, und haben gesagt: Mama, ich habe immer noch einen großen Hunger. Sie sagte: Ja, es gibt da grüne Bohnen, kannst du gerne essen. Ich habe gesagt: Ja, egal. Und ich nahm den ganzen Topf und auf meinem Teller habe ich die ganze geleert und habe voll gegessen. Und es war in eine Sekunde, einige, ja, mindestens ein, zwei Minuten war es weg. Ein riesiger, furchtbaren Hunger. Gott hat uns als Menschen Körper und Geist gegeben und unser Körper hat Hunger, weil wir abhängig sind auf Essen, auf Nahrung. Und es widerspiegelt auch der Zustand unserer Seelen, die auch Hunger haben. Und so kam Jesus nach ihr in Jerusalem, war und auch diesem Heilung beim Teich Bethesda Wunder getan hat und sich offenbart hat als Sohn Gottes, ging er zurück nach Kapernaum oben am See Galiläa, zu einem Ort in der Gegend Tiberias. Und es kam dann auch am See eine große Volksmenge. Wir wissen, das war 500 Männer ohne Frauen und Kinder. Und wir sprechen von 15.000 bis 20.000 Menschen. Nun, heute möchte ich, werden wir nicht, eigentlich nicht nur dieses Wunder betrachten, sondern ich möchte das ganze Kapitel im Zusammenhang betrachten. Ich weiß, wir haben schon von diesem Text Predigten gehört. Aber ich möchte das Ganze im Zusammenhang betrachten, weil das Ziel heute ist zu sehen, wer Jesus ist und wer unseren Hunger stillt. Das hier funktioniert. Okay. Es funktioniert nicht hier von hinten. Dann da vielleicht jetzt. Und das Thema von dem ganzen Kapitel, was wir von Jesus lernen, war bei jeder Stelle lernen wir was von Gott. Lernen wir was von Jesus. Und bei diesem Kapitel lernen wir von Jesus. Jesus allein stillt den Hunger deines Herzens. Jesus allein stillt den Hunger deines Herzens. Und das ist nicht nur bei diesem Geschichte, sondern von dem ganzen Kapitel. So kam Jesus. Wir möchten heute eigentlich zwei Lektionen lernen. Was Jesus eigentlich macht in dieser Stelle, ist, er prüft uns. Er prüft unserem Herzen, wo wir unser Hunger stillen lassen und was die für unsere Herzenseinstellung sind. So macht er das uns in Liebe. Prüfungen sind nicht uns immer angenehm, aber Prüfungen sind in dieser Stelle interessanterweise im Mittelpunkt. So, hier stehen 15.000 bis 20.000 Menschen. Sie haben alle Hunger. Und du würdest denken, was für ein Glück, dass Jesus mit dabei ist, weil er sich um diese Sache kümmert. In dieser unmöglichen Lage, die wir heute sehen, wird Jesus seine Jünger prüfen. Er prüft uns heute durch zwei Sachen, durch Notsituationen und durch seine Worte. Er wird uns heute prüfen. Wenn er prüft bei dieser Notsituation, und es ist schon eine unmögliche Situation. Entschuldigung, ich habe den PowerPoint ein bisschen kurzfristig gemacht, so ich schaue, wie das läuft hier. Wir haben eine unmögliche Lage. Kannst du dir vorstellen, dass eine zweite Welle kommt? Und dieses Mal ist es so, dass es die ganze Lebensmittelkette betrifft. Und auf einmal ist der Aldi, der Rewe, der Edeka, dem Norma und alle Lebensmittelkette in der ganzen Erlangen-Höchstadt dicht gemacht. Und nicht nur das, sondern das dauert ein ganzes Monat. Erst natürlich Dinge wie eine Speisekammer. Es gibt immer etwas, das wir rausholen können zum Essen. Aber irgendwann ist die Speisekammer auch leer. Und der Aldi ist immer noch dicht. Du schaust zum Guru, er sagt, langfristig geschlossen. Und ich sage von Eckental, was das ist, wenn die Bevölkerung hier in Eckental betrachten, das Stand von Dezember 2019, war es ungefähr 14.515 Bewohner. Und nun kommt der Bürgermeisterin auf dich zu und sagt, hey, du, gib denen was zu essen. Das ist, was Jesus hier macht. Du denkst, was für ein Glück, Jesus ist da. Aber Jesus wendet sich an den Jüngern und er sagte, woher sollen wir Brot kaufen, dass diese essen? Das kommt ziemlich gemein vor. Aber der Herr Jesus in seiner Liebe bringt eine Notsituation, damit er prüft. Und das ist genau, was er sagt. Er sagt er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Wir wissen, Gott ist souverän über alles, aber Gott bringt uns in Situationen, wo wir nicht selber die Antwort haben. Aber er trotzdem will, dass wir denken und es überlegen. Er wollte uns nicht in Panik bringen, an das wir da aufgeben. Er wollte schon, dass wir denken. Und die Jünger haben schon Gedanken gemacht, haben versucht, okay, was ist hier überhaupt die Lösung? Jesus hat uns nicht berufen, einfach unsere Gedanken und Verstand auszuschalten, aber es ist auch zu sehen, was wir in der Hand haben. Und so hat er, so auch in dieser Geschichte, sehen wir, dass Andreas bringt einen kleinen Junge, der diesem 5 Brote und 2 Fische dabei hat. Ein kleines Pausebrot, eine Mahlzeit für einen Junge. Gott möchte eine Lektion uns beibringen. Er bringt eine unmögliche Lage. Und hier ist, ich habe ein Bild von einem Freund von mir, Buddy heißt er. Ich war in der Bibelschule mit ihm. Und Buddy und seine Frau Lauren sind Missionaren in Peru. Und da in Peru mit dem ganzen Lebenslagesituation ist es überhaupt nicht, wie wir jetzt haben, sondern dass Leute, die Tag für Tag leben, Taxifahrern und so, der einen Tag zu dem nächsten nicht essen haben. Und auf einmal kam diese ganze Corona-Lage auch in Peru. Und kannst du dir vorstellen, deine Gemeinde, die ganze Gemeinde, ganze Umgebung haben nichts zu essen. Und wie sie sich gefühlt haben, diese Menschen zu helfen, ist es vielleicht ein bisschen ähnlich, wie die Jünger sich gefühlt haben. Aber wie der Gott für sie sorgt und sie haben unglaubliche Möglichkeiten, Menschen zu helfen in der Not. Gott hat unglaublich was dort gemacht und das Wort geht raus. Und die Menschen sind zum Jünger gemacht, er macht Jüngerschaft mit denen und Gott macht ein großartiges Werk dort in Peru. Nun, das ist nur ein Beispiel, konkretes Beispiel von 2020, von so einer Lage. Eine unmögliche Lage. Was machen wir? Wir hören auf. Buddy, geh zurück zu deinem Heimat nach Amerika. Ich kann nicht helfen. Nein, Gott sagt, woher sollen wir dieses helfen? Er gibt in diese unmögliche Lage, zeigt seine Jünger eine wichtige Lektion. Und zwar, er wollte ihnen, dass sie ihre Verantwortung für ihren Mitmenschen auch spüren. Jesus ist letztendlich derjenige, der sich um Menschen kümmert, aber er gebraucht Werkzeuge. Und er hat bewusst diese Jünger diesem Verantwortung zu spüren gegeben, weil Gott uns auch geschaffen hat, dass wir diesem Miteinander betrachten, dass wir aneinander denken, dass wir uns um anderen kümmern und dass wir bereit sind, von Gottes, von Jesu Kraft gebraucht zu werden. Das ist eine wichtige Lektion für diese Jüngern, und es war eine in der Prüfstand, in der Notsituation, dass sie dieses erlebt haben. Gott prüft uns in Notsituationen. In Notsituationen wie diese unmögliche Lage und eine ewige Lektion, dass er uns gebrauchen kann. Dieser Miteinander, dass wir an anderen denken, war für Jesus wichtig und dass wir dann das auch lernen. So, die Lektion von dieser Notsituation ist folgendes zusammengefasst. Bring Jesus, was du hast, und staune, wie er dich als Werkzeug gebrauchen kann. Bring Jesus, was du hast, und staune, wie er dich als Werkzeug gebrauchen kann. Das ist wirklich ein Wunder. Und wenn du das erlebst in dem Alltag, der Herr ist gleich, wie er damals war. Er möchte auch heute uns als Werkzeuge gebrauchen. Und er bekommt die Ehre dafür. Nun, das ist die erste Lektion. Aber es geht weiter, und wir werden eigentlich das Wunder von auf dem See, wie Jesus den auch in dieser Notsituation nicht dabei war, aber trotzdem denen gerettet hat und übers Ufer gebracht hat, ist auch eine Lektion in der Notsituation. Aber wir möchten zu dem Thema Brot des Lebens das im Mittelpunkt stellen, was hier von dem Kapitel im Mittelpunkt ist. Weil Jesus gibt Menschen leibliches Brot für ihren Körper. Aber jetzt kommt was er eigentlich machen wollte, und er stellt sich als Brot des Lebens da. Jesus allein stillt den Hunger deines Herzens. Jesus allein stillt den Hunger deines Herzens. Und ab Vers 22 bis Ende des Kapitels ist jetzt auch eine Prüfung. Und zwar, er prüft die ganze Menge, nicht nur die Jünger. Und zwar durch seine Worte. Jesus prüft unseren Glauben durch Notsituationen, durch seine Wort, durch seine Worte. Und das macht er hier, als er sich aus dem Brot des Lebens vorstellt. Ich möchte euch das zeigen, wenn ihr schaut in Kapitel 6, Vers 60. Wir sehen, was passiert, nachdem er dieses gesagt hat. Wenn Jesus redet, es gibt eine Prüfung. Und viele, die sich sogenannten Möchtegern-Jüngern waren, okay? Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrte, sprach er zu ihnen: Daran nehmt ihr Anstoß. Gott prüft uns durch seine Worte. Und das wird er auch heute machen. Warum prüft er Menschen? Erstens prüft er an dieser Stelle ihre Absichten. Schau mit mir in Kapitel 6, Vers 22. Oder ein paar Verse später, aus der Volksmenge Jesus gefunden haben. Sie mussten um den See rumlaufen. Es war ein längeren Weg. Und letztendlich haben sie Jesus gefunden. Vers 25, als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, sprachen sie zu ihm: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Und Jesus jetzt verurteilt ihre Absichten und antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und gesättet worden seid. Jesus prüft unsere Absichten. Und ich möchte uns heute fragen, warum folgst du Jesus nach? Warum folgst du Jesus nach? Diese Menschen, riesige Menge, 20.000, 15.000 bis 20.000 Menschen, wollten Jesus nachfolgen. Kannst du dir vorstellen, wie die Jünger sich gefühlt haben? Wunderbar. Jetzt kommt die Erweckung. Wir werden das ganze Land erobern mit Nachfolge Jesu. Und Jesus kennt ihr Herzen und ihre Absichten. Und er sagt, ihr folgt mir nicht wegen den Zeichen, das heißt, weil er wirklich der Messias war, sondern es ging um eure Magen. Er tut was für dich. So ist die Frage, warum kommst du zu Jesus? Kommst du zu Jesus, nimmst du Zeit mit ihm, nur weil er dir was Schönes macht? Was er dir was bringt? Du kannst Jesus Christus annehmen, gewissermaßen so annehmen, aber trotzdem nicht sein Kind sein. Weil du Jesus nicht wie er ist annimmst. Und diese, also das ist ziemlich viel Hingabe, wenn sie die ganze See rumlaufen, um Jesus zu finden. Aber Jesus sagt, eure Absichten sind falsch. Es geht um euren Magen. Jesus sagt, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Dieses Brot, was er gemacht hatte, ist nur kurzfristig, vergänglich, hat man in ein paar Stunden wieder Hunger. Aber wirkt nicht für diese Speise, sondern suche die ewige Speise. Haben wir auch diese Absicht? Wir leben in einer Zeit, wo wir nicht an Essen denken als etwas überlebenswichtig, sondern es ist fast nur etwas, das schön ist. Okay? Es immer, wir haben wirklich, ich sage euch von mir, okay, es immer schmeckt und es ist was, eine Luxussache, okay? Aber wenn du überlegst, in einem Ort wie in Peru, wo du Brot brauchst, nur damit du überlebst. Es gab von der Depression einen Spruch in Amerika, und zwar, die waren so arm, dass sie zum Frühstück getrockneten Äpfeln gegessen haben, zum Mittag warmes Wasser. Und zum Abendessen haben sie das Äpfel schwellen lassen. Das war nur ein Spruch. Aber das ist wirklich Armut, wenn du nichts hast. Vielleicht einmal am Tag was bekommst. Dann denkst du nicht, dass du genug Salz, Pfeffer, Gewürze hast, Knoblauch, was auch immer, was ich sehr gern habe. Sondern du denkst, einfach Brot und Wasser ist man dankbar. Aber Jesus sagt, wirkt nicht für diese Speise, sondern wirkt für Speise, die das ewige Leben bringt. Die erste Verse spricht ja von unseren Absichten. Was ist deine Absicht, warum du Jesus folgst? Geht es um dich? Geht es um deinen Bauch oder dein Begehren, dass er dir ein schönes Leben einfach schenkt? Oder geht es für dich um ewiges Leben? Für die Ewigkeit mit ihm zu sein. Die Einladung ab Vers 30 ist dann so beeindruckend, weil Jesus ist ein bisschen ähnlich wie die Frau im Brunnen. Er fängt nicht an mit dem ganzen Angebot, dass er das Brot des Lebens ist, sondern er fängt an, sucht das Brot des Lebens, der den Sohn des Menschen gibt. Und dann später erinnert er oder sagt er, dass er das Brot des Lebens ist. Und er lädt die Menschen ein, dieses Brot einzunehmen. So ist die Einladung ab Vers 30. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, als das Brot des Lebens. An dieser Stelle sehen wir das Herz unserem Herrn, dass er wirbt um unsere Liebe. Er will uns bekommen, dass wir ihm nachfolgen. Vers 37 sagt er, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht
hinausstoßen. Wir sehen hier das große Herz Gottes. Wer zu mir kommt, ich weiß, eure Absichten sind falsch, aber wer zu mir kommt und das Brot des Lebens haben will, werde ich nie hinausstoßen, denn ich bin vom Himmel herabgekommen. Aber deswegen ist Jesus gekommen, um diesen Hunger zu stillen, dem geistlichen Hunger und nicht das, was das vergängliche Welt gibt. Jesus ist nicht zufrieden, dass wir von ihm begeistert sind, weil er unsere Gebetserhörungen erhöht oder Dinge für uns in unserem Alltag macht. Das ist schön, er macht er gerne für uns. Er sorgt auch für unser tägliches Brot. Aber Jesus möchte unserem Herzen werben. Er wirbt unser Herzen zu ihm, dass wir in dieser Abhängigkeit an ihm leben. Jesus sagt, wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Jesus möchte diesem ewigen Verlangen stillen. Jesus allein stillt den Hunger unseres Herzens. Er spricht von unseren Absichten. Die Einladung, komm zu mir. Das Brot des Lebens. Du musst allein zu Jesus kommen, weil er allein dein Herz stillen kann. Nichts in dieser Welt kann dein Herz in den Hunger stillen. Aber drittens kommt er zu dem Punkt, dass ich glaube, denn der Höhepunkt vielleicht der Geschichte ist, weil er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Aber die Frage ist, wie kann ich dieses Brot haben? Und Jesus zuletzt spricht davon, dass der Segen, dieses Brot des Lebens, ist nur in seiner Person zu haben. Ist nur in der Person Jesus zu finden. Das heißt, es ist nicht, dass Jesus nicht nur, dass Jesus das Brot des Lebens gibt, das ewige Leben schenkt, sondern Jesus Christus ist das Leben. Und ich möchte uns das zeigen, weil es sagte in Vers 52, die Juden stritten nun, ein anderer sagt, wer kann diese uns sein Fleisch zu essen gab? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Er sagt es nochmal. Wenn mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinen Willen. Dies ist das Brot, das im Himmel herabkommen ist. Nicht wie die Väter essen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Jesus spricht davon, dass du kannst ewiges Leben nicht haben, ohne dass du sein Fleisch isst und sein Blut trinkst. Nun, das ist eine harte Aussage, oder? Das nur so in meinen Worten zu formulieren, fällt mir menschlich schwer. Aber Jesus hat es gesagt. Wieso? Er prüft die Herzen. Wollen wir nur den Segen von Jesus haben oder wollten wir Jesus in seine Person haben? Sorry, jetzt sind wir alle wach. Iss mein Fleisch, trink mein Blut. Nun, wir wissen, das wird falsch verstanden, dass es mit dem Abendmahl zu tun hat. Und dass, wenn wir Abendmahl nehmen, dass wir das Brot ist sein Fleisch und dass wir nehmen das zu uns und dann haben wir ewiges Leben. Und der Wein ist das Blut, wir trinken das und ja, haben wir Sicherheit, dass wir im Gericht nicht kommen. Aber das ist gar nicht im Zusammenhang der Punkt. Und es ist klar, dass in dem ganzen Zusammenhang spricht davon, nicht von das zu uns nehmen buchstäblich in dem Form, sondern es geht auch an andere Stellen um Glauben. Das heißt, durch den Glauben hast du ewiges Leben und kommst nicht ins Gericht und wird auch verweckt am letzten Tag, sagt er zum Beispiel in Vers 40. Dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben und ich werde ihn auch verwecken am letzten Tag. So, wir sehen, es ist nicht nur etwas tun, Abendmahl nehmen und dann ist es gut. Wir sprechen hier von einer geistlichen Wahrheit, dass wir Jesus als Person, als ganze Person annehmen, wenn wir dieses ewiges Leben haben wollen. Das hat nicht mit Kannibalismus zu tun, natürlich. Hat nicht mit Abendmahl zu tun. Sondern Jesus Fleisch und Blut anzunehmen bedeutet Gemeinschaft mit dem ganzen Jesus zu haben. Das Evangelium ist nicht nur Jesus, dass Jesus mein Leben anschließt, Jesus mein Leben hinzufügen, komm in mein Leben, mach mein Leben schön, sondern das Leben mit dem Herrn ist eine unzertrennbare Einheit. Wenn du etwas isst, zu dir nimmst, dann dein ganzer Körper ist davon beeinflusst. Das wissen wir. Deswegen nehmen wir Tabletten, verschiedene Sachen, aber der ganze Körper ist dadurch beeinflusst. Wenn wir Jesus annehmen, Fleisch und Blut, nehmen wir den ganzen Jesus in uns hinein. Was bedeutet dann diese Gemeinschaft mit dem ganzen Jesus? Das ist eigentlich zum Schluss, wo er dann die Anwendung gibt. Gemeinschaft mit dem Herrn in seinem ganzen Person werden wir in zwei, das ist nicht mehr da, ist zwei Anwendungen. Erstens in Vers 27 bis 28. Wir sehen die Jünger, die weggegangen sind. Das war ein Anstoß für sie. Das war für sie zu viel. Sie wollten den Segen haben zwar, aber Jesus selber, Fleisch und Blut, na, zu hart. Vers 67 sagt Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte, ewiges Leben. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wir sehen hier, Gemeinschaft mit dem ganzen Jesus ist Gemeinschaft mit seinem ganzen Wort, was seine Worte sind. Du hast Worte, ewiges Leben. Wir können nur wissen, wie Gott ist, durch seine Worte, was er sagt. Und dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, durch sein Wort. Dass wir das glauben, was er sagt. Ohne den Glauben an seinem Wort glauben wir nicht an Jesus. Sonst haben wir vielleicht eine Vorstellung von Jesus, wie er ist. Das kann auch teilweise richtig oder kann ganz falsch sein. Aber was eine Darstellung, so wie ein Beamer, die Wand, so ist Jesus. Du kannst nicht wissen, wie er ist, ohne sein Wort. Und so haben sie verstanden. Du hast Worte, ewiges Leben. Und wir haben geglaubt. An was? An seine Worte. Und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Gemeinschaft mit Jesus ist Gemeinschaft mit seinen Worten. Aber Gemeinschaft mit Jesus, ganze Jesus ist auch Gemeinschaft mit seinem Leben und seinem Leid. In seinem Leid. Wenn wir davon hören, und so haben sie sicher verstanden, trink mein Blut, auch für sie, wenn du Blut siehst, geht um Leiden. Und natürlich wissen wir, Jesus wird leiden. Sein Leib wird gebrochen, sein Blut wird vergossen. Vielen. Und wenn wir mit teilnehmen an ihm, dann nehmen wir teil an seinem Leid. Gemeinschaft mit dem ganzen Jesus. Nimm Jesus an, wie er ist. Deswegen ging viele von diesen Jüngern weg, weil das zu viel war. Sie wollten Jesus nicht so annehmen. Sie wollen das Schöne von Jesus haben. Den Segen, den, für den Magen und macht mein Leben schön. Aber Jesus nachzufolgen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, täglich und ihm nachfolgen, das war zu viel. Jesus Christus ruft uns in Gemeinschaft mit ihm, ganz wie er ist, zu leben. Paulus hat das verstanden in Philipper 3, Vers 9 und 10, wo er sagte, in ihm erfunden zu werden, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Grund Gott aufgrund des Glaubens, die Gerechtigkeit, stellvertretende Gerechtigkeit an meiner Stelle, dass ich gerecht bin, nicht durch meine Werke, sondern durch seine Werke. Und dann sagt er, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung, das ist das Leben Jesus in uns, und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Und dieser zweite, oft werden wir überlesen schnell, die Gemeinschaft seiner Leiden. Und dass wir merken, was Jesus nicht uns davon geschont hat in seinem Predigten, seine Worte. Er sagte, wenn sie mich verfolgen, werden sie euch auch verfolgen, weil der Jünger ist nicht besser als seinem Herrn. Und so war es klar vom Anfang an, mir nachzufolgen bedeutet auch, ein Kreuz zu tragen. Sind wir bereit, so eine Gemeinschaft mit unserem Herrn zu haben? Jesus allein stillt den Hunger deines Herzens. Er allein macht uns zufrieden. Bist du in Jesus zufrieden heute? Ist er das Brot des Lebens, der dich stärkt, der dich ermutigt, der dich Kraft schenkt vor dem Alltag? Wir leben in einer Welt, es ist herausfordernd. Okay? Es ist herausfordernd im Alltag. Ob es in der Arbeit ist, in der Familie, Beziehungen, Gesundheit leidet, unser Körper leidet. Haben wir wirklich unser Hunger in Jesus gestillt? Oder leben wir, versuchen wir dadurch, durch andere Sachen das zu stillen? Lebst du für das ewige Brot oder für das vergängliche? Liebst du dem Herrn nur, wenn ihr da was Gutes gibt und wenn alles schön läuft? Oder liebst du ihn auch, wenn der Not kommt und das Leiden um seines Namens willen? Wie gehst du mit seinem Worte um? Ich möchte zwei Stellen von Jesus betrachten, weil ich habe wirklich gehadert mit der Anwendung heute. Wie wenden wir das an? Und es ist mir so wichtig, das genau richtig anzuwenden. Und zwei Stellen ging nicht weg von mir, dass Jesus von seinen eigenen Worten, die uns helfen, wie wir das Brot des Lebens zu uns nehmen. Und wie Jesus das auch gesehen hat, auch mit seinem, in Bezug auf seinem Hunger. Und zwar erstens Matthäus 4 kommt Jesus in Versuchung und 40 Tage lang lebt er ohne Brot. 40 Tage. Und dann kam der Teufel, ihn zu versuchen. Und sicher hat er auch inzwischen versucht, aber diese kommt der intensive Versuchung zuletzt. Und da wird uns berichtet in dem Evangelium. Und Kapitel 4, Vers 3. Der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Das wäre schon angenehm und praktisch. Du hast Hunger, du bist Sohn Gottes, kannst einfach sagen, Schnipsel und da ist frisch gebackenes Brot. Kriegst du ein Butterbrezel da gleich fertig und kannst du essen und Stärkung zu dir holen. Musst du nicht warten, bis es fertig ist in dem Ofen. Einfach sag, da ist eine, nimm das für mich. Jesus, hier ist der Sohn Gottes, hat furchtbaren Hunger. Okay? Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Jesus zeigt hier uns seine Prioritäten. Unser Körper ist auf Essen angewiesen, aber unser Geist ist auf Gottes Wort angewiesen. Betrachten wir Gottes Wort als unser tägliches geistliches Essen, dass wir das gern darin lesen, gern das zu uns nehmen, gern verdauen, darüber nachsinnen, zu versuchen zu verstehen, was er gemeint hat, wie unser Gott denkt, was er liebt, was er verachtet. Gottes Wort prüft unsere Herzen. Es wird manchmal unangenehm. Es ist mir klar. Es auch Predigten sind manchmal unangenehm. Ich mache das nicht absichtlich so. Ich bin nicht so ein Typ, der gerne es unangenehm für andere macht. Aber das Gottes Wort macht das und es prüft uns. Sein Wort ist nicht für den natürlichen Mensch was Schönes immer. Es ist ein Anstoß. Aber dass wir davon leben, als seine Kinder, das annehmen, dass das Brot des Lebens uns sättigt. Weil darin ist das ewige Wort des Lebens. Es gibt eine andere Stelle in Johannes-Evangelium, wo Jesus auch von Speise spricht. Und zwar, wir nehmen Gottes Wort ein in unserem Herzen. Wir hören das, wir darüber nachsinnen. Es prägt uns. Aber wie wir wissen, das zu glauben, bedeutet auch, das in der Tat umzusetzen. Das hat auch mit Speise zu tun. Und Johannes 4 und Vers 32. In Kapitel 4, der Stelle von dem Frau am Brunnen. Und er saß da, hat auch Hunger, wartet, bis die Jünger das Essen holte. Und dann kamen sie zurück mit dem Essen. Sie haben so ein paar Säcke dabei, voller Essen für Jesus. Okay. Und sie waren begeistert, sicher, Mahlzeit zu haben. Jesus spricht zu ihnen. Er sprach zu ihnen, Vers 32, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Was ich schön hier finde, es ist nicht nur, dass Gottes Wort meine Seele stärkt, damit ich für Gott leben kann. Das ist stimmt. Aber auch Jesus hat es vorgelebt, dass das Brot ist auch das zu tun, was er sagt. Weil er sagte, meine Speise ist es, den Willen dessen tun, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das habt ihr sicherlich mal erlebt. Ich habe eine große Aufgabe, etwas im Haus zu machen oder im Garten oder mit einem Freund in Beziehung. Und du kannst was alles andere vergessen, weil du bist so fixiert, dieses zu tun. Es motiviert dich. Als ich meine Frau verlobt war, hatte ich immer noch in dieser Zeit furchtbaren Hunger immer wieder. Ich war immer noch, war so 22. Wir waren aber voll verliebt. Sind immer noch. Aber sind oftmals unterbrochen mit ein paar anderen Stimmen zu Hause. Aber das ist auch schön. Aber wir waren manchmal einmal unterwegs und haben so was gegessen, bestellt zu essen. Und ich saß da und ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte keinen Hunger. Ich wollte nur in den Augen meiner Verliebten reinschauen. Meine Speise war in dieser Beziehung, weil ich sie so liebte. So war Jesus eingestellt. Er hat so eine Liebe für Menschen. Er sagt, hey Jesus, komm, iss Mahlzeit. Und Jesus sagt, ich habe Speise zu essen, was ihr nicht wisst. War sein Herz, war so bewegt von den Menschen, denen er gedient hat. Den Willen des Herrn zu tun, ist auch Brot für unsere Seelen, der uns stärkt, der uns sättigt. So hat Jesus uns das vorgemacht. Bist du noch ein von dieser Menge? Vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Ich könnte auch teilweise. Wollen wir Jesus haben und ihm nachfolgen, solange es schön läuft, solange es uns vorteilhaft ist? Wir wollen ihm folgen, weil er uns ewiges Leben gibt. Lass Jesus das Brot des Lebens für deine Seele sein, für deinen ganzen Alltag, dass du gern in seinem Wort liest, dass du gern seine Stimme darin hörst, dass er dich anspricht und verändert. Und wenn sein Wort ein Anstoß ist, vielleicht liegt es daran, dass dein Herz in dem Moment nicht nach seinen Einstellungen sind. Vielleicht denkst du anders, als Jesus denkt. Und lass ihn dich verändern. Und dass du seine Gedanken hast, dass du an Jesus wirklich das Brot des Lebens einnimmst in seine Seele und in dem Alltag seine Stärke, seine Kraft bekommst. Wir wollen beten. Lieber Herr, du bist das Brot des Lebens. Danke, Herr, für die Zuversicht, die wir haben. Am letzten Tag, dass wir auferweckt werden, wenn wir von dir gegessen haben. Danke, Herr, für das ewige Leben, das wir zuversichtlich haben können durch dich. Ich bete, Herr, dass wir lernen, was es bedeutet, von deinem Brot, wahrem Brot, zu essen. Dass wir dich ganz in unserem Herzen nehmen, uns, dass du uns veränderst. Dass wir mit dir im Alltag leben. Und dass wir nicht nur deinen Segen annehmen, sondern dich in deine Person. O Herr, lass diese Stelle uns prägen. Und ich danke dir, Herr, für die Kraft, die Gnade, die du schenkst. Durch dich, durch die Beziehung mit dir, dir nachzufolgen und mit dir zu gehen. Amen.